Ich lese aus Jesaja Kapitel 25, die Verse 6 bis 9. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von jedem Gesicht abwaschen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, der Herr allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Hilfe freuen. Wir hören nun die Predigt.
Dieser kleine Löffel hat ja noch einen Namen, nicht nur Teelöffel oder Nachtischlöffel, sondern auch kleiner Prophet wird er ja auch genannt. Denn eben der verheißt ja, da kommt noch was. Also kleiner Prophet, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ja, wenn der oben vorm Teller liegt, dann weißt du, aha, da kommt noch was, der kleine Prophet. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch ist denn so ein Nachtischtyp? Also wer braucht zu einem richtigen Festessen Nachtisch? Ja, also ist einfach so. Und am besten dann nach dem Nachtisch ein Stück Schokolade, ne? Weiß ich nicht, also wenn du kein Nachtischtyp bist, was brauchst du denn so, damit du sagst, das ist jetzt ein Festessen? Käse. Okay, also wenn ihr Heike einladet, Heike Hartl einladet, dann wisst ihr, nach dem Essen richtig deftigen Käse. Was gibt's noch? Wer sagt, was das brauche ich damit? Kaffee oder Espresso oder Steak. Okay, Fleisch ist dein Gemüse, ne? Ja. Der eine sagt vielleicht einen richtig guten Wein. Egal was es ist, also behalt das in deinem Kopf, ja? Wenn du Nachtischtyp bist, okay, dann ist für dich klar, Beste kommt noch mit dem Nachtisch. Wenn du sagst, für mich da, ich brauche den Rotwein oder das Steak, dann muss das Bild in deinem Kopf sein, der Kaffee kommt noch oder das Steak kommt noch oder der gute Wein. Genau, der Leitsatz für heute. Sind vier Buchstaben. Kirche ist eine GmbH. Das habe selbst ich hingekriegt. Kirche ist eine GmbH. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo in einem Briefkopf GmbH seht oder eine Überweisung machen müsst an die so und so GmbH, dann denkt dran, Kirche ist eine GmbH. Dann denkt an heute und GmbH steht für Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Kirche ist eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. GmbH habt ihr, ne? Ja, wenn ihr Montag GmbH lest, dann wisst ihr, Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Das ist Kirche. Das ist das, was ich hoffe, dass wir heute mitnehmen, diese vier Buchstaben. Der erste Punkt, Diesseitsvertröstung. Diesseitsvertröstung. Das ist ja der Vorwurf, wenn man eben davon anfängt und sagt, das Beste kommt ja noch, der Himmel kommt noch. Dann wird schnell gesagt, ja guck mal, das ist typisch die Christen, da geht es immer um diese Jenseitsvertröstung. Woher kommt das? Ich glaube, das kommt eben noch aus dem Mittelalter. Und zwar war es ja damals so, dass die Obrigkeit, die Könige oder eben auch die Priester, die Bischöfe und so weiter, die haben gesagt, wir sind von Gottes Gnaden eingesetzt. Wir stehen über allem anderen. Und das gemeine Volk, ja, das muss halt drauf warten, ja, dass da irgendwann später was kommt. Also das war die Ausrede oft für Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch. Und zwar im Namen der Bibel. Und natürlich ist dann die Gegenreaktion, ja komm, hör doch auf, Jenseitsvertröstung, wir wollen auch jetzt ein Stück vom Kuchen haben. Ich glaube aber, dass das, wenn die Bibel vom Himmel spricht, dass das nicht das Thema der Bibel ist, dass man Ungerechtigkeit damit rechtfertigt, denn das Beste kommt später und deshalb begnüg dich mal. Das ist nicht das Interesse der Bibel. Wer hat in den letzten 3 Monaten von euch keinerlei Herausforderung gehabt? Mit Menschen, mit Krankheit, mit Situationen. Gibt es jemanden, der keinerlei Herausforderung in den letzten 3 Monaten hatte? Schade, mit dem hätte ich mich gern mal zusammengesetzt und gefragt, wie er das gemacht hat. Also, Herausforderungen gehören irgendwie zum Leben, ja. Und gleichzeitig hat jeder Mensch so eine Art Bauchnabel der Seele. Ja, wir alle haben einen Bauchnabel, das heißt, wir waren mal verbunden mit unserer Mutter. Eine leibliche Verbindung hat es da gegeben. Und ich bin davon überzeugt, jeder Mensch hat auch einen Bauchnabel der Seele. In jedem Menschen ist noch das Gespür da, dass es da mal eine Verbindung gab zu dem Schöpfer. Und selbst wenn man das nicht so benennen kann, dann tragen wir das Gespür für etwas Heiles, für etwas Schönes in uns. Ganz einfacher Test. Wer von euch hat schon mal einen Sonnenuntergang gesehen und hat gesagt, boah, ist der hässlich? Ja, oder eine Blumenwiese vor sich gesehen, in echten Blumenwiese da durchgelaufen und gesagt, ist das kitschig. Nein, wir tragen ein Gespür in uns für Schönes und Heiles und seltsamerweise begegnet uns das ja ganz oft in der Natur. Wenn wir auf irgendwas Hässliches stoßen, können wir fast davon ausgehen, haben Menschen gemacht. In der Natur begegnet uns eigentlich immer wieder das Schöne und das Heile. Und natürlich auch, wenn wir einen schönen Abend in harmonischer Gemeinschaft verbracht haben, würde ja keiner auf die Idee kommen zu sagen, boah, das war verschenkte Zeit. Wir tragen die Sehnsucht nach Heil in uns. Und da wir Menschen den Kontakt zum Schöpfer verloren haben, projizieren wir jetzt diese Sehnsucht auf die Schöpfung. Auf das Diesseits. Und die Marketingstrategen der letzten 50 Jahre haben sich das zunutze gemacht und haben uns mehr und mehr das Denken eingepflanzt, wir haben ein Recht auf Harmonie. Wir haben ein Recht auf Schönheit. Wir haben ein Recht auf Gesundheit in diesem Leben. Und ich glaube sogar auch die spirituelle Sehnsucht, die so aufgebrochen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die macht sich dann zum Teil die Esoterik zunutze, wo auch fernöstliche Religionen mitschwingen. Ja, und da geht es dann ja ganz stark um Achtsamkeit auch und Harmonie. Das sind ja auch wieder ganz moderne Worte im Moment. Das heißt eigentlich nur, ich will, dass mich keiner stört. Ich will, dass mich jetzt nichts stört, dass meine Harmonie jetzt nicht gestört wird. Und das ist Diesseitsvertröstung. Ich will jetzt hier eine heile Welt. Und dann entsteht an der Stelle ein großer Bruch. Denn dieses Leben ist nicht heil. Zum Leben gehört Misserfolg, zum Leben gehört Nerverei, Missverständnis, zum Leben gehört Leid, zum Leben gehört Krankheit und zum Leben gehört es, dass wir älter werden und die Knochen knacken und dass wir sterben. Der Tod gehört zum Leben. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, klammert dann der Mensch diese unliebsamen Themen aus, verdrängt sie oder lenkt sich ab oder lebt in einer Aneinanderreihung von kleinen Fluchten. Professor Eugene Peterson, ein amerikanischer Professor, er schreibt in seinem Buch »Die Seele geht zu Fuß«, ich fand den Titel schon so schön. Die Seele geht zu Fuß. Da fragt er, ob der Urlaubsboom der westlichen Welt nicht auch damit zu tun hat, dass wir vor unliebsamen Personen und unliebsamen Situationen fliehen und uns diesen Dingen und diesen Menschen nicht stellen wollen. Und im Zentrum steht die Sehnsucht nach der heilen Welt, meine heile Welt, von der mir irgendwie eingeredet worden ist, dass ich da ein Recht drauf hätte und die ich jetzt mit allen Mitteln versuche, mir selbst zu generieren. Diesseitsvertröstung. Der zweite Punkt, Himmelstrost. Himmelstrost. Wisst ihr noch, was das heißt? Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung, genau, super. Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild vom Anfang der Gottesdienstreihe, dass die Bibel nicht so sehr uns mit Informationen füttern will und unseren Kopf größer machen will, sondern dass die Bibel uns hineinnehmen möchte in die Offenbarung Gottes und vor allen Dingen das Ziel hat, uns persönlich zu berühren, persönlich anzusprechen und unser Herz zu verändern. Das ist das Ziel von Gottes Offenbarung in seiner Bibel. Und wie macht er das? Er erzählt die große Erzählung, die Bibel ist die große Erzählung des Lebens mit Gott. Die große Erzählung des Lebens mit Gott. Und mich da jetzt hineinzustellen, wenn ich mich da hineinstelle in diese Offenbarung Gottes, mit hineinnehmen lasse in diese große Erzählung des Lebens, dann werde ich drei Dinge entdecken. Erstens Vers 7 aus unserem Bibeltext. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Das heißt doch, da ist ein Tuch des Leides. Da ist ein Tuch des Todes, das liegt über dieser Welt, das liegt über allen Menschen. Das heißt, das Erste, wenn ich mich hineinstelle in Gottes große Erzählung des Lebens, dann sagt mir die Bibel, zum Leben gehören Brüche. Und zwar auch für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Wenn dir also jemand weismachen will, komm zu Jesus Christus, lebe, glauben und dann wird alles rosarot, dann ist immer alles gut. Das stimmt nicht. Zum Menschsein gehört, wir stecken in Schwierigkeiten. Also eigentlich ist das der Siegel der Echtheit deines Lebens. Deswegen halten wir es ja auch nur bedingt aus, Rosamunde Pilcher-Filme zu sehen. Ja, irgendwann trieft es dann so unten aus dem Bildschirm. Und dann sagen wir, ist genug. Ja? Und wir merken sofort, auch wenn wir die Sehnsucht danach in uns tragen, dass es doch so wäre, wir merken sofort, das ist nicht die Realität, dass du dann in Südengland vor der Brandung und die Sonne geht unter und hinter dir das schöne Schloss und da kommt der Prinz raus, nimmt dich in den Arm und küsst dich und dann ist alles gut. Der Siegel der Echtheit deines Lebens ist, wir Menschen stecken in Schwierigkeiten. Immer mal wieder. Das ist das Erste, was wir entdecken, dass das zum Leben gehört, dass das zu Gottes großer Erzählung gehört vom Leben. Und das Zweite, dass wir daran leiden. Ja, wir leiden daran, natürlich. Und wir leiden auch. Und wisst ihr, das ist ja vielleicht sogar der Unterschied zu einem Tier. Ich glaube, auch ein Tier hat Schmerz. Natürlich hat ein Tier Schmerz, wenn es eine Wunde hat. Aber Schmerz ist noch nicht unbedingt Leid. Leid entsteht ja da, wo ich ein Bewusstsein habe. Wo ich das reflektieren kann. Leid ist eigentlich eine Wunde der Seele. Das gehört zum Menschsein. Dass wir ein Bewusstsein haben, macht uns eben auch dann anfällig für Leid. Das hat zu tun mit diesem Bauchnabel unserer Seele. Das hat zu tun mit der Sehnsucht danach, dass doch alles heil wäre. Und das Schöne ist in der Bibel, die Menschen dürfen das benennen, dass sie leiden. Man hat ja den Eindruck, in unserer Gesellschaft darf man ja kaum noch sagen, mir geht es schlecht, ich leide. Müssen wir mal ausprobieren, wie lange der andere dann neben uns stehen bleibt. Also wenn ich frage, wie geht's dir, habe ich doch eigentlich die Hoffnung, der sagt gut und wir können schnell weitergehen. Leid. Wir dürfen es benennen, sagt die Bibel. Und nicht nur benennen, wir dürfen es sogar an eine Adresse schicken. Das ist ja das Faszinierende an den Psalmen, dass eben, oder generell an der Bibel, dass da nicht nur irgendwelche Highlight-Geschichten von strahlenden Helden erzählt werden, sondern von Menschen wie du und ich. Und die dürfen Gott ihr Leid klagen. Psalmen. Solche Lieder singen wir gar nicht. Habe ich wenige gefunden in unseren Liederbüchern, in den Psalmen, wo Leute so richtig ihr Leid Gott vor die Füße kippen. Nicht um zu jammern, sondern um zu klagen. Denn dann brauche ich auch nicht mehr zu verdrängen und zu betäuben und fliehen, nicht mehr diese Diesseitsvertröstung, wenn ich weiß, das Leid gehört dazu und ich habe eine Adresse und ich darf klagen. Ist das der erste Schritt, dass ich der Realität näher komme, mich der Realität stelle. Und dann Vers 8 und 9. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. Und in jenen Tagen wird man bekennen, der Herr allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Und das ist eben auch diese große Erzählung der Bibel, dass es dann darum geht, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und es geht weiter. Das ist übrigens der Vers, er wird den Tod für immer und ewig vernichten, den zitiert Paulus dann in Kapitel 15 im ersten Korintherbrief und sagt, der Tod ist verschlungen, der Tod ist vernichtet in dem Sieg, so hat es Luther übersetzt. Und dann fragt Paulus, Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Müsst ihr mal, wenn ihr zu Hause Zeit habt, jetzt am Sonntag, Kapitel 15, 1. Korintherbrief, geht es nur um Auferstehung, Tod, Leid und all diese Dinge. Und dann von dieser Wirklichkeit Gottes, von dieser Wirklichkeit Gottes her, stelle ich mich der Realität meiner Welt. Wisst ihr, Gott schenkt mir das Heil. Nicht ich selbst muss es produzieren oder bewerkstelligen, sondern Gott möchte mir sein Heil schenken. Er ist die Quelle. Und er sagt mir dann zu, in Jesus Christus ist schon alles gut. In Jesus Christus ist schon jetzt alles gut. Wie kriegen wir das griffig? Wenn ich mich in Gottes Offenbarung hineinstelle, dann beschenkt er mich mit seiner Perspektive, mit seinem Weitblick, mit seiner Hoffnung. Der Himmel steht uns offen. Ist das nur für die Zukunft so? Ja, natürlich. Aber auch eben schon jetzt, das ist die Spannung, in der wir in unserem Leben sind. Es geht auf der einen Seite darum, dass wir wissen, wo wir hingehen. Aber es geht ja auf der anderen Seite darum, dass wir dann mit dieser Hoffnung schon hier und jetzt leben. Wie kann das aussehen? Ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir auch den Himmel erst einmal wieder plastisch, sinnlich begreifen. Ich weiß nicht, was für Bilder du im Kopf hast, ob du überhaupt Bilder im Kopf hast, wenn du an den Himmel denkst. Ja, vielleicht, dass da so Geistwesen durch die Gegend schweben oder auf irgendeiner Wolke sitzen und mit goldenen Harfen den ganzen Tag Lieder singen. Vers 6 in unserem Text. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Vielleicht sagst du, ja, das ist doch nur ein Bild. Ich glaube das nicht. Jesus sagt in Matthäus 26, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in der neuen Welt meines Vaters mit euch trinken werde. Das sind nicht nur Bilder, sondern Gott ist der Schöpfer dieser Welt und er wird eine neue Welt schaffen. Eine plastische, eine sinnliche, eine geschöpfliche Welt. Und wenn Jesus sagt, er wird uns einladen, mit uns zu feiern, wisst ihr, da geht es ja auch um diese innigste Gemeinschaft wieder mit Jesus Christus. Das ist wahrscheinlich das Größte. Aber damit das mal griffig wird, Jesus lädt uns ein auf einen guten Wein. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der, der bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein gemacht hat und es war der beste Wein der Gegend dann. Derjenige lädt uns ein, hinterher wieder mit uns Wein zu trinken. Ich weiß, letztes Mal hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, du hast so ein schönes Beispiel mit dem Wein gebracht, ich trinke gar keinen Wein. Ja, vielleicht bist du ja eher der Diebelstrinker oder weiß ich nicht. Also sei versichert, es wird im Himmel das geben, was dir schmeckt. Ganz plastisch, ganz real. Und ganz ehrlich, ich kann da auch nicht viel mit anfangen, wenn ich mir vorstelle, ich habe keinen Körper mehr. Aber auch hier glaube ich, dass wir einen Körper haben werden. Jesus ist der Auferstandene. Und er hat einen Körper. Der ist wiedererkennbar. Ja, die Jünger erkennen ihn und legen ihre Hände in seine Wundmale. Sie können ihn anfassen. Er ist ein Stück Fisch. Er hat einen Körper. Der Körper ist anders. Ja, er ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Jesus konnte einfach in den verschlossenen Raum hineingehen. Aber er hatte einen Körper. Und dann sagt die Bibel an einer Stelle, ich kann es mal einblenden, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden, so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Wörtlich steht hier, er ist der Erste der Auferstehung. Und zwar nicht als eine Aufzählung gemeint, sondern damit ist gemeint, er ist so der Vorreiter Also er ist so das Abbild der Auferstehung. Und wir werden, so wie er, mit seinem Leib auferstehen. Ganz ehrlich, wenn ich im Himmel keinen Fußball spielen kann. Oder ich weiß nicht, was du vielleicht sagst, du, ich brauche da eine Werkbank. Ich will da was tun. Ich will da was arbeiten mit meinen Händen. Ich will Musik machen. Ich will kochen, backen. Ja, ich will der König der, wie heißt diese Sendung, das große Backen werden. Es wird sehr real sein. Es ist seine neue Welt. Eine heile Schöpfung. Und weißt du, dieser Himmel ist unsere Heimat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Bilder im Kopf haben. Was muss im Himmel sein, damit es für dich Himmel ist? Denn das ist deine Heimat. Und dann geht es beim Christsein überhaupt nicht um eine Diesseitsflucht, sondern ich möchte mit dieser Heimat im Herzen, mit diesem Bewusstsein im Herzen, möchte ich jetzt als Botschafter dieser Heimat hier in meiner Welt leben, in dieser Welt. Aber ich bin Botschafter. Ich bin ein Vertreter dieser Heimat. Und ich werde hier die Interessen meines Herrn und Königs hineintragen in diese Welt. So lange, bis er mich nach Hause ruft. Und ich freue mich darauf, bei ihm zu sein, in meiner Heimat zu sein. Aber ich habe auch hier einen Auftrag. Ich bin sein Botschafter. Ich lebe als sein Botschafter, angefüllt mit Sehnsucht, aber eben auch voller Hoffnung, weil ich weiß, in Jesus Christus ist mitten im Chaos, mitten im Leid, mitten in den Brüchen meines Lebens, in ihm ist schon alles gut. Ich stelle mich hinein in diese große Erzählung des Lebens mit Gott. Wisst ihr, wir laufen mit diesen einfachen Hirten an die Krippe und stehen voller Staunen vor diesem Kind und begreifen, Gott hat sich ganz klein gemacht. Und dann laufe ich los mit diesen Hirten nach Bethlehem hinein und erzähle es den anderen. Ich bin mit Petrus auf dem Berg der Verklärung und entdecke auf einmal, da ist Christus in seiner ganzen Herrlichkeit und ich ahne so ein bisschen, wer er eigentlich ist. Und dann gehe ich runter von diesem Berg und will das den anderen sagen. Ich rase mit den Emmaus-Jüngern, gerade noch voller Angst und Verzweiflung. Und jetzt rase ich zurück nach Jerusalem, da wo die Freunde sind, die auch völlig verzweifelt sind. Und mein Herz brennt, weil ich dem Auferstandenen begegnet bin. Und ich rase zurück nach Jerusalem, weil die anderen das wissen sollen. Und ich bin mit Johannes auf Patmos und versuche stammelnd irgendwie diese Herrlichkeit zu beschreiben, die ich da sehe. Ich stelle mich hinein in die große Erzählung des Lebens mit Gott und begreife auf einmal, ich gehöre zur Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Und dann werde ich mit hineingenommen, ich werde Teil dieser großen Erzählung des Lebens. Und wenn ich am Montagmorgen im Auto sitze und auf dem Weg bin zu einem schwierigen Termin, dann wird mir auf einmal bewusst, Jesus Christus sitzt auf dem Beifahrersitz. Er ist mittendrin. Und wenn ich am Montag in der Küche stehe und meine To-Do-Liste sehe und überhaupt nicht weiß, wie ich durch diese Woche kommen soll, dann spüre ich vielleicht auf einmal seine Hand auf meiner Schulter. Und wenn du schwitzend vor Aufregung vor anderen Leuten stehst und ihnen etwas von deinem Glauben weitergeben willst, dann ist Jesus bei dir und möchte dir seinen Frieden ins Herz flüstern. Gott nimmt dich hinein in die große Erzählung des Lebens. Du gehörst zur Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Paulus sagt einen ganz interessanten Satz im Philipperbrief, Philipper 4. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles in dem, der mich kräftigt, Jesus Christus. Ich kann Mangel haben und ich kann Überfluss haben. Weil ich weiß, in Jesus Christus ist schon alles gut. Was heißt das dann konkret? Ich kann Mangel aushalten. Mein Mangel an Zeit. Mein Mangel an, vielleicht an materiellen Dingen. Mein Mangel an Gemeinschaft. Mein Mangel auch körperlich, dass ich merke, ich bin krank oder meine Kräfte lassen nach. Und ich kann das aushalten, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Weil ich weiß, das ist nicht das letzte Wort. Weil ich weiß, das ist nicht endgültig. Und ich möchte dich bitten, wenn du das nächste Mal den Eindruck hast, ich habe Mangel, dann denk doch mal nur dieses eine Wort, vorläufig. Vorläufig. Aber in Jesus ist schon alles gut. Weißt du, und ich kann genauso gut Überfluss genießen. Das sagt Paulus. Christen sind doch nicht die Spaßbremsen oder die Genussmuffel. Paulus sagt, ich kann Überfluss haben. Ich kann genießen. Und zwar kann ich genießen, ob jetzt Essen, ob das Essen ist, ob das Gemeinschaft ist, ob das Besitz ist. Ich kann das genießen, ohne mich daran zu klammern. Ohne zu meinen, ich muss immer gewinnen. Ohne zu meinen, ich hätte ein Recht darauf. Ohne meinen Lebenssinn mit diesem Überfluss zu verknüpfen. Ich kann genießen. Und wenn du das nächste Mal einen guten Wein trinkst, dann hab doch dieses Wort im Kopf. Vorläufig der Beste. Aber da kommt noch ein viel besserer. Ich kann Mangel leiden und ich kann Überfluss haben in Jesus Christus. Was heißt das konkret jetzt für unsere nächste Woche? Das heißt, ich brauche nicht mehr zu fliehen. Ich brauche nicht mehr genießen um jeden Preis. Ich brauche auch nicht klammern. Ich brauche nicht mir mein Heil selber basteln. Sondern ich werde von Jesus Christus mit Heil beschenkt. Ich werde von ihm gehalten. Und wenn ich gehalten bin und mich versorgt weiß, dann kann ich loslassen. Und wenn ich loslassen kann, dann habe ich die Hände frei. Wenn ich loslassen kann, dann habe ich die Hände frei. Und dann werde ich zum Gestalter meiner Welt. Dann werde ich zum Hoffnungsträger. C.S. Lewis, der englische Autor und Professor, er sagt an einer Stelle, wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Hoffnung ist die Fantasie und Kreativität des Glaubens. Hoffnung ist die Kreativität des Glaubens. Ich kann anfangen, dem anderen Wertschätzung entgegenzubringen. Ich kann mich für Gerechtigkeit einsetzen, selbst wenn ich dabei Mangel erleide oder was abbekomme. Ich kann dem anderen dienen, ohne auf Profit zu schielen. Ich kann verbinden, ich kann versöhnen, weil ich nicht immer gewinnen muss. Ich kann verzichten. Ich kann warten. Warum sollte man das tun? Warum sollte man so leben? Weil wir mit dem Himmelstrost im Gepäck hoffnungsvoll diesseits gestalten können, weil wir Gestalter werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir werden so zu den wahren Genießern des echten Lebens. Mit Himmelstrost im Gepäck werden wir zu wahren Genießern des echten Lebens. Wir gehören zur GmbH. Ich finde das ganz fantastisch. Die Lena Hartl hat, ich glaube, mit ihrer gesamten Familie Löffel gebastelt. Und die darf sich jeder am Ende jetzt des Gottesdienstes am Ausgang mitnehmen. Da steht drauf, das Beste kommt noch. Nehmt euch den mit und hängt ihn euch irgendwo hin, wo ihr das seht. Damit euch klar ist, ich gehöre zur GmbH. Und ich darf hoffnungsvoll meinen Alltag gestalten, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Amen.